Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Wunderschönen guten Tag. Folge hey, hey. Nummer 12, Beats und Treats, Mr. Schuko. Wie geht's Ihnen?
Mr. Breed, ja, alles okay bei dir?
Bei mir alles super. Wir haben einen goldenen Herbst. Es ist sozusagen noch... Es ist sehr warm die letzten Tage. Ich sehe gerade schön hier raus und es ist sonnig.
Gehst du raus so als Producer? Bist du so hier?
Rausgehe?
Machst du das auch wirklich oder bist
ja,
du
voll.
Hier nicht?
Ja, ja? Doch. Okay. Also ich merke manchmal, dass ich es nicht mache und dann merke ich, dass das echt nicht gut ist. Ich krieg dann Kopfschmerzen und so. Ich bin eh so ein bisschen, bei mir ist das alles, du kennst das ja, ne? So ein bisschen dunkler, weil so relativ tief die Wohnung und dann im Herbst geht's cool, lustigerweise, weil dann die Blätter das nicht so verdecken. Aber eigentlich ist es schöner, wenn die Blätter da sind. Deswegen muss ich ab und zu raus, gerade jetzt im Herbst, wenn es so lange nicht hell ist oder so schnell
voll
dunkel wird.
So, sehr, sehr wichtig.
Du hast das ja relativ schön da auf dem Berg und es kommt ja viel Sonne, aber auch nur oben bei dir. Wobei, du hast das Studio jetzt ja nach oben gebaut.
Ja, das ist deswegen auch wegen der Sonne.
Ja, 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 genau. Aber
anyway,
wir haben einen Gast das erste Mal wieder. Der erste Producer, der die Ehre hat, in unsere Sendung zu kommen. Nein, der Erste, der sich bereit erklärt hat. Nein, Quatsch. Den Ersten, den wir gefragt haben und er hat gleich Ja gesagt. Wir freuen uns. Unser alter Freund Mr. Frank Sinatra aus Wien. Wunderschönen guten Morgen.
Servus.
Jo. Danke für die Einladung.
Ja, immer sehr, sehr gerne. Erstmal noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich habe gesehen, du hast Geburtstag gehabt vor drei Tagen.
Am 3., ja, vor 2 Tagen.
Das heißt, wir sind doch jetzt hier alle so Skorpione, wa?
Scorpio-Gang!
Wir sind die Scorpions.
Scorpion hier.
Ja, genau.
Reden.
Richtig schlecht.
Du hörst den Wind of Change.
haben ja viele Leute irgendwie fast schon Schiss vor Skorpionen. Das ist ja witzig, ja. Das ist ja am ganz schlechten Ruf.
Echt? Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich verstehe
das
nicht.
Echt? Das habe ich noch nie gehört. Wieso
also,
das?
Doch, ich
höre
das auch immer.
Ja.
So, oh, Skorpione, dangerous, so vor allen Frauen, oh, du bist Skorpion, kein Bock auf dich, gibt nur Probleme. Ich denke, what?
Ja.
Echt jetzt?
Aber was sich alle einig sind, dass sie halt immer, wenn sie was anpacken, das durchziehen. Und ich glaube, das trifft auch oft zu bei uns.
Das stimmt.
Das stimmt, ja, ist so.
Also, das stimmt.
Klingt jetzt irgendwie voll strange, weil wir so also eigenlobmäßig, aber keine Ahnung. Ich glaube ja an sowas, ne? Ich bin ja so voll der Astro-Boy.
Ja, ich auch. Eigentlich schon.
Ich glaube, wir sind auch schwierige Charaktere, das darf man nicht vergessen. Ne? Wir haben schon ein großes Ego. Das ist so die Kehrseite. Sonst wirst du auch in der Selbstständigkeit untergehen, wenn du das nicht hast. Ne? Also das ist ja auch irgendwie wichtig, dass man irgendwie guckt, dass man weitermacht, ein dickes Fell hat und da auch reflektiert genug ist, daran zu arbeiten, wenn es mal nicht so läuft. Ne?
Tadam, tadam. Herzlich willkommen zu Schukos Selbstreflexions-Podcast.
Ich leg dir die Karten, Digga. Warte ab.
Ja.
Nein, aber es ist tatsächlich witzig, dass ich eigentlich auch glaube zumindest jetzt keine Skorpione kenne, mit denen ich nicht gut auskomme. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Und eigentlich glaube ich an sowas auch nicht. Aber es ist lustig. Schuko ist Skorpion, du bist Skorpion. Ich glaube auch, eine Menge von meinen Freunden sind auch Skorpione. Das ist komisch.
Ja. Ich habe auch eine Menge Skorpione im Umfeld und die sind auch eigentlich, mit denen bin ich auch sehr cool. Eigentlich, so, da ist schon was dran.
Man ist doch mit, ich dachte immer, Skorpion und Krebs verstehen sich gut. Ey, aber lasst uns jetzt bloß hier nicht noch einen Esoterik.
Aszendenten willst du jetzt damit anfangen, oder?
Ja, nein, auf keinen Fall will ich, auf gar keinen Fall. Was bist du denn im, was seid, was, wisst ihr diese, wisst ihr euer chinesisches Sternzeichen noch dazu?
Ich habe keinen Plan.
Ich glaube, bei mir ist es, was war denn das bei mir? Ich glaube, der Hahn oder sowas.
Der Hahn, was ist der Hahn? Der hat doch immer noch so ein Zuwort dazu, keine Ahnung, der lustige Hahn oder... Ja, du bist nicht
wahrscheinlich
der lustige Hahn.
Du bist nicht der lustige Hahn.
Das klingt auf jeden Fall gut. Der lustige Hahn, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut.
Ja, ich,
falls
es
sowas gibt.
Ich bin das ehrliche Schwein.
Auch geil.
Das ist auch sehr sympathisch.
Ja, das stimmt auch. Ja. Ich kann tatsächlich super schlecht lügen. So. Also ich will nicht sagen, dass ich noch nie gelogen habe. Das wäre gelogen. Aber
Alter, was wird das hier gerade?
Genau. Okay.
Du musst jetzt die Kurve kriegen.
Ja, es geht um Drums, Please, heißt unsere Folge. Und Das ist, glaube ich, das meist unterschätzte Thema in Musikproduktion generell, weil man denkt so, ja, Drums, Ich glaube ja persönlich, dass die Drums zumindest in der modernen Musikproduktion, sage ich mal, seit 1960, 65, 70, glaube ich, fast den allergrößten Anteil daran haben, welchen Producer man zum Beispiel wählt und wie man Musik epochenweise verortet. So, ne? Also ich glaube, du kannst, wenn dir einer ein Synthi vorspielt, dann kannst du irgendwie vielleicht sagen, ja, das klingt so ein bisschen 80s-mäßig und so, ja, das könntest du machen. Aber wenn dir jemand Drums vorspielt, dann kannst du sofort sagen, aus welcher Epoche das ist, finde ich. Was sagt ihr dazu?
Ja, wobei bei Synths kann man das schon auch ganz genau sagen, wenn man Synth wahnsinnig ist, wie wir, glaube ich, alle drei. Also ja. Ich glaube, ich erkenne das schon eigentlich sofort.
Aber das taucht ja immer, aber ich meine, das taucht halt immer wieder auf. Also du hast halt auch jetzt moderne Sounds, die moderne Songs sind und sich dann 80er-Elemente bedienen mit Synthes oder mit Gitarren oder sowas. Aber du würdest halt sofort an dem Sound der Drums, selbst wenn sie den 80er-Sound imitieren, würdest du trotzdem merken, das ist nicht 80er, das ist 2020er, was irgendwie 80er imitiert oder 80er Sound so probiert aufs neue Level zu heben. Das meine ich damit.
Ich bin da bei dir, nur ich muss dir eins sagen. Ja, ich habe letztens erst wieder, weil meine Frau hört auch, die hört natürlich super viel Zeug, was ich auch höre. Wir haben da sehr ähnlichen Musikgeschmack. Aber irgendwann hat die mir so ein bisschen so Synthwave-Sachen gezeigt, die es da so gibt. Und also ich bin mindestens 5-6 Mal reingefallen. Ich sage, okay, das ist 100%ig alt. Das kann nur aus den 80ern sein. Der kann das nicht so recorded haben, dass die Stimme so klingt, dass die Drums so klingen. Das ist unmöglich. Ja. Und dann war es wirklich sehr, sehr oft 2020, 2019, wo ich dann echt dachte, okay, ey, die sind gerade dabei, das zu perfektionieren, dass das keiner mehr erkennt. Das ist wirklich ein Wahnsinn.
Na, weißt du, ob die dann da quasi dasselbe Recording-Equipment benutzen oder ob sie es über digitale Lösungen hinkriegen?
Also teils. Ich habe einmal gelesen, dass manche so, also ganz klassisch mit Vierspurer-Tape-Deck, also Tapes-Dingsbums, Vierspurer, Achtspurer recorden und dementsprechend, ja, so klingt das dann auch.
Na gut, aber das ist, also da gebe ich dir recht, man kann das machen, aber das sind natürlich jetzt super nerdig Sachen, wo Leute das quasi auf die Spitze treiben und sagen, ich will, dass jetzt Leute, dass es halt so klingt wie in den 80ern. Was ich halt meinte, ist, dass einfach über Drums du halt so viel einem Song mitgibst, obwohl das Leute gar nicht so oft auf dem Schirm haben. Aber ich finde, du hörst halt, ob ein Producer oder ein Beatmacher oder egal, also das hat gar nichts mit Hip-Hop zu tun, ob der einfach on top of his game ist oder halt nicht, daran, wie die Drums klingen, so wie die im Mix sitzen, wie das irgendwie alles groovt oder nicht groovt. Ich finde, das unterscheidet so die Pros von den Not-So-Pros, sag ich mal.
Ja, da gebe ich dir 100% recht, also da bin ich ganz bei dir. Da hört man sofort, wer irgendwie sich mit dem Thema befasst, beziehungsweise wer halt wirklich, wirklich for real ist mit dem ganzen Beat-Wahnsinn.
Wie ist es denn bei euch? Also bei mir ist so, dass ich tatsächlich, wenn ich, sei es mal ein Beat mache oder einen Song habe und den Song mixe, oder auch wenn ich ihn erstelle, ist erstmal egal. Also ich würde sagen, dass mindestens 50-60-70% der Zeit für Drums draufgehen. Im ganzen Prozess, Mixing, raussuchen, programmieren, alles Mögliche. Und der Rest dann so die musikalischen Elemente sind. Ist das bei euch auch so? Vielleicht ist 60% ein bisschen viel, aber sagen wir mal so schon 40%.
Also, weiß nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall mehr als 60%. Gerade wenn du jetzt so Sample-basierst zum Beispiel arbeitest, selbst wenn du die eigenen Samples machst, ne, mal ab, das ist ja wieder ein anderes Thema, aber ich finde, der Fokus ist immer auf Drums schon gewesen und gerade Hip-Hop lebt ja davon, ne? Beatmaschinen, die immer damals schon geholfen haben, heute immer noch helfen, immer noch relevant sind. Also ich finde, das macht bei mir persönlich ist das ein ganz großes Ding, weil ich auch, wenn der Beat sozusagen fertig ist, ich sehr viel Zeit investiere im Sounddesign und Tweaken der Drums, bis eine Snare wirklich so ist, wie ich sie haben will. Da gehen manchmal Stunden drauf. Es interessiert das wahrscheinlich keinen anderen draußen, so, aber für mich ist das irgendwie so, keine Ahnung, ich bin da auch nicht so der Typ, der jetzt irgendwie Preset-basiert irgendwie da durchklickt. Klar nehme ich mal hier und da einen Loop, aber wenn ich dann schon tweake, dann geht da schon sehr viel Zeit drauf. Wie ist es bei dir, Brank?
Aber es ist genau die Debatte, die man immer hat. So, ja, macht man es für sich oder macht man es für die Leute da draußen? Ja, klar, es wird immer Sachen geben, wo man sich einfach verfährt so ein bisschen. Aber im Endeffekt müssen wir uns selber glücklich machen und wir müssen zufrieden sein. Ja, wenn es jetzt niemand hört, dann ist halt so. Ja, aber ich muss happy sein mit dem Ding. Und ich bin auch manchmal, ich sitze dann wie ein Irrer an der Hi-Hat, weil ich einfach nicht happy bin und runter rauf pitchen und bisschen Hall und Delay und da, wieder da und IQ und dort und die austauschen und die doppeln und also man macht sich da wahnsinnig so, aber ich denke, das macht uns ja aus auch, ja, also unseren Sound und für was wir stehen, dass man, aber klar, ich nehme auch manchmal so auf die Schnelle, fuck it, da, die Kick passt, da weiß ich so, ich habe so meine Sure-Shots, zu denen ich immer gehe, so 10 Kicks, 10 Snares und die tue ich dann immer wieder, wie soll ich sagen, triggern oder irgendwie layern oder was weiß ich was.
Okay, das heißt, du hast auf jeden Fall so ein bisschen dein Arsenal so aufgestockt, dass du schnell arbeiten kannst und sagst halt auch, okay.
Ja, safe.
Okay, das ist wichtig. Ich hab das
wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre nach 20 Jahren. Ja,
ich habe da auch lange für gebraucht. Ich war dann immer so, ey, lieber irgendwas diggen und Platten raussuchen und dann hier eine Kick daher. Das hab dann nur gemerkt, dass es halt einfach sehr, sehr aufwendig ist, gerade wenn es halt um den Moment geht, ne? Und,
ja. Aber ich merke schon, dass ich bei Kicks zum Beispiel eigentlich schon sehr oft so 3-4 Kicks immer wieder gehe, weil die einfach immer funktionieren und immer sich durch den Mix durchboxen.
Hey, don't change your winning team, so auf jeden Fall.
Es geht ja auch da, geht ja auch da auch immer so ein bisschen um so den Signature Sound, ne? Das ist ja auch ein großes Thema. Wir hatten letztens mal so eine Umfrage, worüber wir quatschen sollten, und da kam ganz oft auch so der eigene Sound, Signature Sound und sowas. Und genau das passiert halt zum Beispiel durch die Auswahl der Drums, ne? Also da gibt es, das hatten wir glaube ich auch schon mal in einer anderen Folge, es gibt halt irgendwie so Producer, die wahrscheinlich in der Hälfte ihrer Produktion, sehr, sehr bekannte Producer, die in der Hälfte ihrer Produktion immer dieselben Drumsets benutzt haben. Also,
Ninth Wonder,
ja, genau, zum Beispiel.
So, als er angefangen hat, seine Snares zu ändern, waren seine Beats, oder er ist umgeswitcht von Fruity Loops auf eine MPC, macht immer noch geile Beats, aber damals, die Ninth Wonder Snare, jeder wollte die haben. So, also aus meiner Gang so, und das war für mich so, ey, der hatte immer diese Snare, die gebatscht hat.
Genau, ich wollte gerade sagen, das war diese ignorante, klatschende, voll, gell? Ich kann mich genau erinnern, welche das
so
war.
Richtig, ja, reingeschissen, ja. Aber es war halt die, wo der diese, Kopf mitnicken muss und mit seinem Fruity Loop, Groove, whatever, Sparkle. das war halt damals, jeder Beat von Ninth Wonder war für mich, na klar, davor war es vielleicht Primo und Pete, aber wenn dann, als Ninth Wonder um die Ecke kam, boah, alles, was der gemacht hat, so heute immer noch. Du hörst dir die Sachen an und bist sofort wieder 2000er.
Naja, du weißt, und das Ding ist, du weißt vor allen Dingen halt auch sofort, dass es irgendwie von ihm ist oder dass es von dem Copycat ist. So, und das Gleiche ist auch bei Primo gewesen. Der hat auch so ganz typische eigene Sounds. Das ist halt
Neptunes,
auch
Timberlands, Neptunes, so. Ja, die sind deswegen krass, so krass am Start. Krass. Ey, Neptunes Beats waren immer so eher so organische Drum-Sounds, die ich am Anfang immer so voll gehatet habe, weil ich es irgendwie so ein bisschen lappig gefunden habe. Heute, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir nur so, Alter, die haben auf alles geschissen. Die haben die Triton-Sounds genommen, Spaß gehabt.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, einfach ganz
so alles Chord, genau. Triton, alles genau. Sounds.
Ich habe letztens auch gecheckt, diese, was sind das, diese Tom-Sounds ähnliche, die sie ganz oft hatten, so, die dann so tribal-mäßig da irgendwie immer durchgeballert sind, so, das ist alles.
Ja, und diese komischen Gitarren, diese
genau, die so klang wie Clavinet und eine Mischung aus Clavinet und Gitarre irgendwie so, ja, genau.
Ja, genau, ja.
Aber auch da wieder, ne, die hatten ihre Tools, das war halt damals das Go-To-Go-Ding, ne, dieser, ich sag mal jetzt, die Workstation, Synthesizer ist es ja so bedingt. Und so ist es ja generell. Habt ihr, bei euch, war das am Anfang auch so, dass ihr irgendwelche, ich sag mal, Hilfsmittel hattet, Beatmaschinen, oder seid ihr schon seit Day One auf PC, und wie ist es bei euch so? Das würde mich mal interessieren.
Also ich war immer auf den billigsten. Ich habe halt nie Kohle gehabt früher so, und ich habe halt, ich habe irgend so einen kompletten Scheißrechner bekommen von einem Kollegen. Das war halt, da war ich 17, Ende der 90er. Also ich glaube, ich habe 99 begonnen, glaube ich. Beziehungsweise da habe ich dann schon versucht, Beats zu machen, aber es war eigentlich immer PC, weil es das billigste einfach war und gecrackt. Also alles war gecrackt.
Ey.
Also ich habe, glaube ich, kein einziges Plugin gehabt oder irgendwas auf diesem Rechner, was gekauft
war. War doch bei uns.
Und ich meine wirklich
so,
kein einziges.
Ja, wir hatten das auch mal ganz am Anfang. Hattest du auch ein gecracktes Microsoft drauf? Damit konnte ich sogar noch dienen.
Alles. Ich glaube sogar, dass der scheiß PC selber Bootleg war von irgendwo. Das war nicht mal, keine Ahnung. Also das war, alles war gecrackt und gebootlegt. Okay. Ja, also das, ja, aber es war auch so, keine Ahnung. Ich meine, klar, vielleicht machen es die Leute jetzt nicht mehr so, oder vielleicht ist es jetzt so eine wie soll ich sagen, so ein bisschen verpönt. Ja, ich habe keine Ahnung. Bei uns war das gang und gäbe. Ja, keine
was
Kohle.
Was heißt verpönt? Das ist ja, Hip-Hop hat ja angefangen so. Ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie wieder klugscheißen, aber damals war ja nichts da. Und was haben sie gemacht? Zwei Plattenspieler hin und her, Loops geloopt auf Tape Deck. So, du musst arbeiten mit dem, was du hast. Und das ist genauso auch, wenn du gecrackte Sachen nimmst. Ich weiß nicht, Firmen werden uns jetzt wahrscheinlich haten, wenn ich sowas sage, aber ich started from there as well. So, es ist so. Das Geld war damals nicht da, also nimmst du gecrackte Sachen.
Hundertprozentig. So. Und wenn Leute was anderes behaupten, freut mich für sie, da haben sich vielleicht irgendwie Eltern, denen irgendwie Kohle immer
es gibt auch oder auch gearbeitet. Ne? Es gibt ja auch wirklich Leute, die sich einen Arsch aufreißen, die sagen, ey, ich will mir Cubase kaufen und dafür gehe ich jetzt einen ganzen Sommer arbeiten. Ne?
Da kenne ich niemanden, ganz ehrlich. Also ich glaube, niemand hat sich für eine Software irgendwie, weißt du, was ich meine, so für Hardware eventuell schon.
Okay.
Aber ich glaube echt nicht, dass Leute sich so irgendwie, okay, ich spare mir jetzt für Software. Jeder hat sich die gecrackte Scheiße genommen, jeder. Also zumindest
das Problem. Also das Problem, also um diese Crack-Problematik, die ist wieder zurück. Das Problem dabei ist ja das, also so war es zumindest bei mir und ich glaube, so ist es dann bei allen gewesen. Du hast am Anfang die Cracks und das ist irgendwie cool und es läuft, aber sobald du dann anfängst, da wirklich Business draus zu machen und regelmäßig Sachen zu machen und auch abliefern zu müssen. Du fängst halt an, dann ändert sich dein System, dann reicht die Power nicht mehr, dann brauchst du einen neuen Rechner, dann musst du ein neues Betriebssystem draufziehen, dann funktioniert der Crack nicht mehr mit dem Betriebssystem, dann kannst du deine alten Projekte nicht mehr öffnen, dann musst du den neuen Crack drauf machen, dann funktionieren aber die alten Sachen nicht mehr. Und also es führt dann am Ende zu mehr Kopfschmerzen, außer du bist halt so wie Break. Du arbeitest ja, glaube ich, auch immer noch mit Sony Vegas oder mit Sony, wie heißt das Programm?
Acid, wa?
Acid.
Genau, ich meine, ich habe ja da auch Kontakt zu den Leuten, die das jetzt neu gemacht haben und so, die schicken mir auch immer Zeug, aber...
Das wird aber noch geupdatet.
Ich mache halt die Hälfte.
Also das wird noch geupdatet?
Nein, das hat Sony, glaube ich, irgendwann abgestoßen, 2011 oder 12, keine Ahnung, das wird nicht mehr upgedatet, aber ich mache halt auch viel in der Maschine so und ja, aber das Acid, ich kenne das halt auswendig, ja, ich habe halt, das erste Programm war irgendein Acid, so ein prähistorisches, ja, so 3 oder so, keine Ahnung, und deswegen, ich kann das halt echt blind bedienen, deswegen, kennst du ja selber, ja, wenn man das echt schnell alles zum Ziel kommt und so, dann ist halt sehr schwer, das aufzugeben, ja, obwohl ich sollte, beziehungsweise einfach umsteigen, aber dann ist wieder das Ding mit, okay, du kannst alte Beats nicht wirklich öffnen, da gibt's wieder Faxen beim Umstieg. Und es ist immer schwierig, ja, man hat ja ständig irgendwelche Abgaben und ständig Sachen, die man fertig machen muss und dann wird's halt schwierig, wenn du halt in diesen Plugin nicht erkannt, Programm kackt ab, strudelt.
Ja, aber das zeigt auch wieder, ne, am Ende kommt es nicht drauf an, mit was man arbeitet, sondern was man halt quasi daraus macht.
Hundertprozentig.
Ja.
Auf jeden Fall. Und je unkomplizierter das ist, desto kreativer bist du. Ja. Ich finde, wenn du so eine DAW hast, die irgendwie alles kann, das distractet halt auch manchmal so krass, dass du einfach, wenn du zu viele Möglichkeiten hast, dass du dich dann immer verlierst in 1000 Plugins etc. pp. Deswegen bin ich immer noch so ein Fan von Beatmaschinen. Scheiße rein, scheiße raus, ne? Und Beat ist sozusagen fertig. Aber da ist auch jeder ein bisschen anders so, ne? Also, was heute möglich ist, ist eh verrückt, wenn man überlegt, auch jetzt, wenn man auf das Thema Drums kommt, ne? Früher hast du ja Sachen gesampelt, heute gibt's ja Libraries überall. Du hast gerade eben erzählt von Machine. Das ist ein super innovatives Hardware-Controller Software basiert. Das ist verrückt, wo das alles gerade sich hinbewegt, ne? Und das ist super spannend. Gibt es denn da für dich etwas, wo du sagst, das ist so dein Go-To-Go-Tool, wo du, fängst du mit Drums an? Ist das bei dir das so? Oder sagst du, ey, ich setze mich an Synthesizer, daddel darum und baue mir Melodien? Weil das ist irgendwie spannend, weil jeder hat da so andere Herangehensweisen.
Also ich muss sagen, bei mir ist, glaube ich, echt 80, wahrscheinlich sogar 95% Drums.
Okay.
Zuerst. Also ich mache einfach irgendeinen Drumloop oder schuster irgendwas zusammen, was sich geil loopt und zock irgendwas dazu oder suche mir irgendeinen Samplefetzen und baue was darum herum oder so. Also bei mir ist eher sehr, sehr selten, dass ich mit irgendeinem Sample oder einem Synth oder irgendwas beginne. Also ich mache einfach nur, damit ich so ein Gerüst habe, weißt du, zum Anhalten. Also so ein schöneres Metronom sozusagen.
Okay. Und gibt es dabei, wenn du das anfängst, gibt es da etwas, was dich antriggert, wo du sagst, hey, zum Beispiel bei mir ist es manchmal, ich höre dann irgendwie eine West Coast Nummer und sag so, oh, das ist ein geiler Drum Crew von Battlecat. ich will dieses Gefühl irgendwie erzeugen? Oder bist du komplett, dass du sagst, ey, ich setze mir eine Kick rein, ich setze mir eine Snare rein und guck mal, wohin die Reise geht?
Genau das.
Okay, krass, ja, geil.
Genau das. Ich setze mich einfach hin und denke mir, okay, was habe ich jetzt BPM-mäßig Bock? Und dann hat man sowieso schon 1000 Ideen. Ja? Wenn du es auf 70 stellst, weißt du schon, okay, so soll es klingen. Wenn du es auf, keine Ahnung, 90 stellst, soll so klingen. Wenn du es auf 120 stellst, soll sowas rauskommen. Also man hat das schon ungefähr, finde ich, beim BPM-Einstellen schon eine Vision, also ich zumindest.
Okay, orientierst du dich dann aber auch anderen Producern oder bist du dann komplett auf dein eigenes Ich bezogen, dass du sagst so, hey, wenn du jetzt zum Beispiel sagst 100 BPM, das könnte ja alles möglich sein, ne? Das kann ja auch in die K-Tronada-Richtung gehen, das kann Bouncy Boogie sein. Ist es so, dass du da irgendwie guckst, dass du irgendwie inspiriert bist, vielleicht von irgendeinem Video oder sowas, oder sagst du so, hey, heute fühle ich mich einfach danach, mal gucken, was passiert?
Beides.
Okay.
Also ich würde jetzt echt lügen, wenn ich sagen würde, dass mich Leute nicht inspirieren. Das wäre ja auch extrem traurig, ja, wenn bei so viel Talent da draußen nicht irgendeiner einen inspiriert. Ja. Und das sind meistens auch so Leute, die einfach lügen. Ja. Die lügen einfach und wollen sich einfach cooler darstellen, als sie sind. Ja. Im Endeffekt, außer du wohnst halt wirklich im Dschungel ohne Internet für 10 Jahre, dann glaube ich es dir, ja, dass du dich nicht inspirieren lässt von irgendwelchen anderen Producern. Aber sonst, jeder hört, was die anderen machen. Klar, ich habe meine Formel, so, die verändere ich nicht, aber ich kann sie schon updaten, weißt du? Ich habe schon meine Formel, ich habe eine gewisse Soundästhetik, die mir ganz wichtig ist und ich denke auch, dass man das halt schon raushört. Gott sei Dank bei mir, wenn ich ein Beat mache.
Auf jeden Fall.
Kannst du die Formel denn uns verraten?
ich weiß es ja nicht mal. Das Lustige ist, ich wüsste sie nicht mal. Es ist einfach, ja, genau. Einfach diese, weißt du, so, es klingt jetzt so wieder so komisch, aber einfach, dass egal was, ob es jetzt irgendwas Trappiges, Hartes ist, aber so, oder was total Waviges, egal was, immer, dass das ein bisschen so eine Wärme hat, weißt du? Also, wie soll ich sagen? Ja. Es ist immer so ein bisschen so ein gutes Gefühl, auch wenn der Beat total Gangster ist, weißt du, das ist ein gutes Gefühl beim Hören. Und das ist vielleicht so ein bisschen...
Das ist auf jeden Fall auch was, was so dein Sound, glaube ich, ganz gut beschreibt. Ja? Also es ist irgendwie immer...
Bauchig, würde ich sagen.
Genau, bauchig. Auch wenn es irgendwie in die Fresse geht und irgendwie auch vielleicht mal irgendwie ein knatziger, kratziger, obenrum daddelnder Synth ist, der irgendwie so fiebt und was da gar was. Trotzdem hat es immer so eine Erdigkeit, wie ich das auch immer irgendwie sagen. Also es wird irgendwie nie so richtig stressig. Es bleibt immer geil. So ein bisschen in diesem cool Vibe, auch wenn es abgeht so.
Mega. Das freut mich. Genau das ist auch, was ich machen will, eigentlich. Auf den Punkt gebracht.
Dann hast du das doch gut hinbekommen. Ich würde mal kurz reinhaken und würde sagen, also ich höre das, wie ihr da rangeht. Ich gehe wirklich so komplett anders ran, meistens. Also nicht immer. Es gibt auch diese Herangehensweise, die ihr jetzt genannt habt, so mit Drums bauen und dann den Rest. Für mich gibt es da so zwei Ebenen. Also ich fange auch oft an mit einem Drum-Groove, auf jeden Fall, den ich mir irgendwie schnell zusammenschuster. Und dabei achte ich aber überhaupt noch nicht so richtig auf die Auswahl der Drums. Nur so grob, so okay, will ich jetzt irgendwie eine knockige Kick haben oder will ich eher eine bauchige Kick haben? Und will ich irgendwie eine Oldschool-Snare oder will ich irgendwie eher einen Rimshot haben? So, das sind so die Sachen, auf die ich dann irgendwie so mal kurz achte. Und dann baue ich mir so den Groove in grober Form. Auch meistens wirklich nur so Kick, Snare, Hi-Hat. Und dann fange ich an, den musikalischen Part zu machen dazu. Und dann verändert sich vielleicht der Groove auch mal so ein bisschen. Dann gucke ich, vielleicht doch am Anfang erstmal weniger Kicks zu setzen, um dann nachher zu gucken, okay, wo müssen die Kicks jetzt eigentlich hin, damit sie sozusagen passend zu den Chord-Changes sind oder was auch immer ich dann da quasi spiele. Und dann, wenn ich das alles habe und weiß, okay, so ungefähr ist die musikalische Richtung, dann gehe ich nochmal komplett an die Drums ran und fange an, die Sounds dann auszutauschen. Weil, also mein Ding so ist tatsächlich, dass ich versuche, die Drums immer passend, auch vom Tuning her, zu dem Song zu machen. Und dann gucke ich sozusagen im Nachhinein, okay, in welchem Tune ist mein Song und welche Tuning sollten die Drums haben dafür und fang dann an, die zu tunen und such halt dann sozusagen nochmal Sounds raus, die schon von vornherein in diesem Tuning vielleicht sind. Da bin ich so richtiger Verrückter. So, ich habe manchmal auch Tage, da setze ich mich hin und stimme nur Drums. Also ich nehme so meine Drums und dann Und dann höre ich, also neue Drums, und höre die durch und gucke halt, in welchen Tonhöhen die irgendwie sind, schreibe mir das dann dazu, damit ich dann, wenn ich in dem Song bin, sozusagen direkt aus diesen Drums schon vorgefiltert weiß, okay, ich suche jetzt irgendwie eine Kick in F und weiß dann so, okay, das sind die, die ich zur Verfügung habe, und versuche das Arsenal da immer größer zu machen. Ich treibe das wirklich so bis zum letzten Detail auf die Spitze. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, Hi-Hats zu tunen, bin davon jetzt so ein bisschen abgekommen, weil es wirklich ganz wenig tonalen Inhalt gibt, den dir so ein Hi-Hat vermittelt, weil es halt wirklich nur so ein Rauschen ist, so ein Sch-Sch, ne? Da ist halt nicht viel, da ist es nicht so wichtig, aber auch da probiert man dann trotzdem und merkt, ey, wenn ich eine Hi-Hat, wie du vorhin auch gesagt hast, hoch oder runter tune, dann passt sie manchmal besser oder schlechter in den Mix. Aber meine Erfahrung ist, ich kriege den Mix dann immer am besten hin, wenn ich einfach die Drums schon so auswähle, dass sie zu dem, was dort an Musik gespielt wird, passen. Deswegen kriege ich manchmal eine Krise, wenn dann irgendwie Acts kommen und sagen, ja, der Beat ist geil, ich würde es gerne machen, aber können wir den mal 2 Halbtöne tiefer machen, kann ich das besser singen? Und dann denke ich so, nein, weil dann muss ich alle Drums neu machen.
Hm. Ey, ja, aber das, ja, ich meine, klar, ich kenne das schon auch so, aber ich das ist mir natürlich dann viel zu crazy, alles da jetzt so viel Zeit aufzuwenden, aber ich verstehe das schon, und ich weiß auch natürlich den Unterschied, wenn man die Drums in Key Pitch zum Beat, dass es was bringt, aber also ich mache das jetzt schnell, und wenn ich das Gefühl habe, das passt,
du machst das ja wahrscheinlich einfach intuitiv. Ne? Also du gehst quasi durch und merkst halt dann, ey, guck mal, die Kick, die passt, die Kick, die klingt irgendwie nicht so geil, dann fängst du an, die noch so ein bisschen hoch und runter zu tunen. Bloß da ich dann quasi, ich müsste mich ja am Anfang, oder du fängst halt dann, du spielst dann, und während du dann das Sample probierst oder spielst, merkst du, in welchem Key irgendwie das irgendwie am besten klingt, dann mit den Drums zum Beispiel oder sowas. Ne? Das ist halt, das ist dann sicherlich so ein bisschen der Punkt.
Aber ich finde, wo du das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen den Amateur vom Profi unterscheidet, weil nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Amateur war, aber ich habe das jahrelang nicht gemacht, auch nur nach Gefühl. Und als du bei mir warst, Breed, und mir so ein bisschen gezeigt hast, wie du deine Drums tweakst, ist für mich eine ganz andere Welt aufgegangen, weil ich auf einmal gemerkt habe, das macht es dann aus, dass alles auch irgendwie ein bisschen runder klingt. Ich habe mir darüber nie Gedanken vorher gemacht, ehrlich gesagt. Ne? Also auch wenn ich in Battery damals gearbeitet habe oder sonst irgendwas, war das für mich immer nur so, man klickt halt Kicks durch, bis du das Gefühl hast, ah, jetzt passt's. Aber als ich dann gemerkt habe, dass manchmal die Anschlagsdynamik einer Kick, der Punch richtig geil ist, aber die nicht im Key ist, und du versuchst sie dann in diesen Key reinzudrücken, Das hat gerade im Zusammenspiel mit einem Bass, kann das halt einfach untenrum halt wirklich was sehr Besonderes machen, und was dann auch das Fundament oder dem Beat auch immer so ein bisschen hilft. Ne? Weil gerade das Zusammenspiel zwischen Kick und Bass ist für mich immer die größte Challenge gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Brank. Wahrscheinlich hast du da auch deine Go-To-Go-Tools.
Sidechain. Eine einzige Antwort. Sidechain.
Okay, ja, oder so.
Also erstmal vielen Dank. Freut mich, dass ich dir da so eine Welt
Tweet
öffnen könnte.
Of my life, ey.
das freut
aber
mich.
Aber wie tunst du die? Weil zum Beispiel bei mir ist halt so, ich habe halt da echt nur so grobes Halbton rauf-runter Tuning. Also ich habe da jetzt
nie... Mehr, das ist auch schwierig, deswegen ist ja das Problem. Du kannst halt auch eine Kick dann vielleicht so, also wenn ich zum Beispiel einen Beat habe, der jetzt eigentlich mal in C-Dur ist oder C-Moll, whatever, oder ich irgendwie sage, also das muss ja auch nicht zwangsweise der Ton sein, aber du kannst doch einfach den Beat nehmen und dann einfach mal gucken, auf dem Keyboard nimmst du einfach einen Piano-Sound und guckst halt einfach, welche, da wo die Kicks sein sollen, schlägst du halt einfach immer einen und denselben Ton an und guckst halt einfach, welcher Ton sich so durch den ganzen Beat am besten mit allen Akkorden verträgt. So, ne? Das ist, dann weißt du schon so ein bisschen, okay, das ist irgendwie, das sollte so der Key meiner Kick sein. Und dann, wenn er zum Beispiel C rauskommt, dann kannst du eigentlich auch nicht, dann kannst du vielleicht noch eine D Kick nehmen und die 2 Halbtöne runterpitchen, oder vielleicht eine B-Kick und die 2 Halbtöne hochpitchen. Aber viel, also du wirst jetzt dann nicht mit einer F-Kick anfangen und die dann irgendwie 5 Halbtöne runterpitchen, damit du dann da irgendwie hinkommst. Das ist halt, also da muss man quasi schon so ein bisschen gucken. Und das ist halt der Grund, warum ich mir quasi vorher diese alle schon einmal tune und raushöre. Und das ist halt echt ein super langweiliger, langer Prozess. Manchmal ist es auch echt schwer, das hat viel mit Hören zu tun. Also ich nehme dann die Kick, pitch die halt irgendwie 12 Halbtone hoch, gucke, okay, wie viel Tonanteil habe ich dann da, weil dann vielleicht dadurch, dass es höher ist, dieser Tonanteil da so ein bisschen klarer durchkommt. Manchmal probiere ich das über eine längere Hallfahne, das ist bei, zum Beispiel bei Snares so, damit die einfach länger nachhallen und nicht länger mit, es ist wirklich wie so ein Klavierstimmer mit dem Keyboard dazu, dann sozusagen da, und dann probiere ich irgendwie die Snare zu singen. Also das ist wirklich super Alter. Crazy. Wenn man
das ist ja voll der Aufwand, also so, Alter.
Ja, voll, ist es. Aber
hast du, das ich will, ne, es macht ja super viel Spaß, aber hast du nicht immer überlegt, einfach so einen Gitarrentuner mit reinzunehmen? Das mache ich manchmal. Dass ich so
ja, das habe ich auch probiert, das geht auch, aber das ist natürlich, das stimmt auch manchmal, aber der spricht halt nicht so schnell an. Weil du hast ja wirklich eine Kick, die ist ja nur...
Okay, ist ein
Argument. Oder eine Snare, die macht halt... Der kann halt so schnell gar nicht checken. Das heißt, du musst schon erstmal irgendwie gucken, dass du sie... also verlängerst in irgendeiner Form durch zum Beispiel eine Hallfahne und also diese Ergebnisse, die ich dann da, ich habe es probiert, die ich da hatte, die waren halt so zudem, wenn ich selber rausgehört habe, waren halt schon nicht immer wirklich passend. Und dann habe ich gemerkt, ich mache es dann irgendwie doch lieber selber. Und es ist auch, manchmal sind die ja auch dazwischen, dann sind die auch nicht ganz irgendwie auf dem Halbton, sondern irgendwo ein Viertelton dazwischen oder sowas, dann findest du es auch nicht ganz. Es ist aber gar nicht so entscheidend. Mhm. Solange du dann trotzdem so halbwegs in diesem Frequenzbereich bist, ist es halt irgendwie auf jeden Fall besser, als wenn du, weiß ich nicht, eigentlich sage ich jetzt mal eine C-Kick brauchst und die ganze Zeit irgendwie mit einer Fizz-Kick rumeierst. So, das wird halt immer, das kann auch passen und das kann auch so eine ignorante, geile, coole Komponente haben. So, es gibt ganz viele Sachen, wo das nicht der Fall ist und dadurch klingt es halt irgendwie so ganz raw und hat auch voll den Charme, ne? Also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist mein persönlicher Weg, weil ich halt so ein Harmoniemensch bin in der Musik. Ich mag halt einfach alles, wenn es so nach...
aus einem Guss klingt.
Aus einem Guss nach Hollywood Kussszene, so, weißt du?
What the fuck?
Ja, ich höre auch ganz gespannt zu, aber ja, interessantes Hobby, was du da hast.
aber hey, vielleicht mache ich die ja mal und bring da mal ein Drumset raus mit getunten Kicks und Snares.
Wir kennen uns 2 Jahre und du hast mir bisher noch nie deine Drums geschickt. Ich mache mir ja langsam irgendwie ein bisschen Gedanken darüber.
Aber wir haben ja dazu auch jemanden da und gibt meine berühmten Überleitungen werden es gibt wieder eine grandiose Überleitung. Nein, Break, du bist ja auch da und wir wollten über Drums reden, weil du auch mit ein paar Kollegen zusammen eine neue
Plattform.
Plattform, Drum Kit Library Plattform für den europäischen Markt geschaffen hast. Die heißt Hi-Hat Hustle. Erzähl mal so ein bisschen. Wie seid ihr erstmal auf die Idee gekommen, das zu machen?
Naja, also die Kurzform wäre eigentlich, dass wir schon, also ich habe natürlich schon mit Kollegen und ständig, wenn man sich irgendwo getroffen hat beim Live-Spielen, irgendwo, Festival, dies, das, kommt man natürlich, so wie wir jetzt, labern wir über irgendwelche Samples, irgendwelche Drums oder was auch immer und dann kommt man halt irgendwie oft auf so Drumkits und dann haben wir immer wieder festgestellt, dass es halt so gar nichts gibt, ja, außer halt Drumbroker in Ami, ja, und,
ja.
Und die nehmen ja bekanntlich halt so gut wie keine Europäer, beziehungsweise wüsste ich nicht davon, dass die irgendwie jetzt groß Europäer im Sortiment hätten. Außerdem kann man sich da auch nicht bewerben in dem Sinn, sondern die müssen auf dich zukommen sozusagen, also wenn du für sie relevant genug bist, dass du in Ami Drumkits verklopfen kannst, dann kommen sie zu dir. Aber ansonsten halt so gar nicht. Ja. Und deswegen ganz einfach, ja, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, das kann nicht sein, dass wir das nicht hinbekommen, irgendwer. Und wie es so oft ist, ja, halt bevor ich dann irgendwie rummecker und so, mache ich es halt selber. Und ja, dann haben wir mit 3 Leuten, also ein Spitzenteam, haben wir das halt in 6 Monaten aus dem Boden gestampft, halt alles halt, ja, auch mit den ganzen Anwaltskack im Backend und so, ist ja alles nicht so unkompliziert, ja, solche Sachen zu machen, ja, wenn man das halt ordentlich, ja, machen will. Und das war mir halt wichtig, dass halt irgendwie A, die Optik ansprechend ist, dass nicht aussieht wie irgendeine Bootleg-Seite, ja, wo du dir 10 Trojaner einfängst, wenn du auch nur drauf schaust, sondern ja, einfach eine gut gemachte Seite, die ständig halt sozusagen das Sortiment erweitert, ja, und
was?
Jetzt sind wir mittendrin.
Genau, jetzt habt ihr quasi das erste rausgehauen. Wann habt ihr die Seite gestartet? Das war vor einem Monat, 2 Monaten?
sechs, sieben Wochen oder so.
Und da habt ihr jetzt angefangen mit so Artist-Packs, aber nicht die klassischen Artist-Packs? Oder erklär mal, wie ist das, was gibt's da so? Und mach doch mal Werbung jetzt.
Ja, also im Prinzip, um was geht's da? Ja, also es geht natürlich darum, dass wir festgestellt haben, dass unsere ganzen Kings, die, weißt du, die wirklich Beat-Kings sind, wo ich euch natürlich auch, euch beide auch dazu zähle, ganz klar, dass die halt mehr oder weniger halt niemand irgendwo jemals Drumkits oder Sample-Packs verkauft hat, beziehungsweise halt außer ihr jetzt, ist klar, aber weißt du, was ich meine? So, also
die meisten haben einfach, wir haben auch keine Drumkits.
Naja, nee, aber ihr macht halt Samples sozusagen, weißt du, so für andere. Aber ja, ist aber, egal, aber ist ein anderes
auch,
Thema.
Aber auch nicht verkauft.
Also genau, nicht, ist ja ein anderes Thema.
Nicht im jetzt irgendwo
in einem Shop,
ich sag mal,
ja.
Under the Radar.
Under the Radar, wenn das interessiert, da die letzte Folge hören, das Anderson-Pack, da erzählen wir das.
Genau, jetzt habe ich den Faden da verloren.
Ja, oder genau, aber ihr habt quasi jetzt andere...
Ach so.
Du hast quasi die Jungs, die du quasi wahrscheinlich kennst, natürlich, klar, das sind ja mit Sophie, der da jetzt drauf ist, One-Two hat ein Pack gemacht, habe ich gesehen.
Ja.
Und da habt ihr jetzt aber erstmal mit Packs angefangen, die sozusagen den der Artist frei wählen konnte, oder habt ihr das auf...
Also prinzipiell gibt's da schon drei Kategorien. Also die eine ist sozusagen diese Classic Album Edition sozusagen, dann hast du die Drums von Instrumentalklassikern. Das zweite ist Anführungszeichen normale Drum Packs, also neue Drum Packs zusammengestellt von den Producern.
Ja.
Und das dritte ganz große Thema, was natürlich ein eigenes Thema für sich ist, sind halt die Sample Packs. Die sind auch viel komplexer im Backend klarerweise als so Drums, weil die halt, Drums sind halt royalty free, ja. Außer du hast jetzt einen Drum Loop von irgendwo runtergesampelt, aber im Prinzip sind ja Drums immer royalty free. Und deswegen ist das Sample Pack Thema natürlich ein komplexeres, aber genau, das haben wir auch schon gestartet mit einem großartigen Sample Pack von einem sehr, sehr talentierten Multi-Instrumentalisten aus Wien namens Metz. Muss man sich auf jeden Fall reinziehen, da sind auf jeden Fall richtig gute Sachen dabei.
Wirklich richtig gut, kann ich auch backupen, habe ich mir angehört. Richtig geiler Typ.
Freut mich. Ja, genau, und wie gesagt, und ich versuche halt schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, die Qualitätskontrolle zu sein. Das ist schon ein bisschen das Konzept dahinter, dass ich halt einfach schaue. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur Leute reinbringe, die ich halt persönlich kenne oder befreundet bin. Im Gegenteil, also, aber ich bin halt sozusagen so ein bisschen schon, dass ich halt schon ein bisschen schaue, dass die Qualität halt passt am Ende.
Das ist auch wichtig, mega wichtig.
Ja, das ist voll wichtig, weil das unterscheidet dich natürlich im Zweifel dann von einem, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber von irgendwie anderen Plattformen, so, wo du halt einfach...
Die Sellify-Producer, ne, die einfach ihre Bruiser-Packs da einfach rausballern und du merkst, sie sind irgendwie aus fünf anderen verschiedenen Packs zusammengeklaut und die
verhandeln 20... Alle, weißt du,
das
so.
Das finde ich halt einfach so, den Kids die Kohle aus der Tasche ziehen mit Sachen, die es eigentlich zum Teil for free gibt, ist immer so ein bisschen grenzwertig. Deswegen finde ich das super, dass ihr da sowas macht, ne? und die Seite heißt, glaube ich, hiathustle.com, ne?
Genau, okay. Genau. Und ja, wir sehen uns halt ganz klar, also wie, weißt du, es soll jetzt kein Supermarkt werden, es soll schon eine geile Boutique sein.
Super.
Weißt du, wo du reingehst, wo du exklusives Zeug bekommst. Natürlich haben wir jetzt wegen den Preisen so geschaut, wie man das halt konkurrenzfähig macht. Vor allem haben wir halt im Vergleich zu anderen eine sehr hohe Ausschüttung an die Artists. Das war mir wichtig, dass halt die Artists da eventuell, weißt du, dass man sich da echt ein Standbein in der Zukunft aufbauen kann und dass alles transparent ist. Weil ich bin ja am Ende des Tages auch noch Artist, so. Und was mir wichtig ist, will ich auch, dass wir halt sozusagen da auch als Strategie fahren.
Also ein richtiges Community-Denken.
Natürlich, aber in dem Sinn jetzt nicht ganz so, weil es gibt jetzt, also man kann jetzt keine Sachen hochladen so, also das ist schon, dass wir halt schon halt exklusive Packs anbieten.
Mhm.
Also es gibt jetzt keine Community in dem Sinn, dass du jetzt, ich bin jetzt der und der Producer und ich lade jetzt irgendwas hoch und kannst da verkaufen. Sondern es ist einfach so ein Store, weißt du so, und wir suchen uns halt aus, was wir sozusagen in unser Geschäft hängen.
Aber ein kuratierter Store sozusagen.
Absolut, absolut.
Da frage ich mich natürlich die ganze Zeit, warum gibt es kein Frank Sinatra Pack?
Weil es das vielleicht noch...
Das Beste zum Schluss.
Weil der Chef, selber steht nicht im Laden, oder wie ist das?
Nein, ich wollte auch nicht, dass die Leute glauben, dass mich das so ganz in den Vordergrund stellt, so, wow, ich bin der große Macker, weißt du so, es geht nicht um mich. Es geht, dass wir geile Sachen anbieten und irgendwann droppe ich bestimmt irgendwas, auch Sample Packs, ganz bestimmt, aber es geht halt nicht um mich, es geht halt um geile Drumkits und geile Samplepacks in erster Linie.
Das dachte ich mir auch schon tatsächlich, dass das die Message davon sein sollte. Ich wollte sie jetzt nur noch mal von dir hören.
Ja.
Aber ich glaube, die Leute würden sich trotzdem freuen auf ein Brank Sinatra Drumpack.
Es gibt da auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich noch überlegen will. So. Klar, ich habe schon noch ein, zwei so Instrumental Classics, was die Leute zumindest so behaupten, dass es die sind. Also mal schauen, ob ich da jetzt die Drums rausklatsche, weil früher habe ich schon eher Drum Loops, weißt du so, wo man schon raushört, oh shit, das ist die Snare von irgendeinem James Brown Teil oder sowas, keine Ahnung. Ist ein bisschen schwierig so, aber ja, ich bin da auf jeden Fall dran und irgendwas wird da auf jeden Fall kommen, das ist ganz klar.
Geil. Ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich tatsächlich auch eher so Freund davon bin, zumindest wenn es so um alte Sachen geht, also nee, nicht um alte Sachen, aber so um jetzt nicht Trap-Drum-Sounds, sage ich mal,
ja.
Dann mag ich tatsächlich diese Idee, dass man Drums zu einem Song bekommt, ganz gerne. Weil du natürlich genau das, worüber ich zum Beispiel vorhin gesprochen habe, das hat dann halt schon jemand erledigt für dich. Ne? Also jemand hat schon quasi geguckt, dass die Snare mit der Kick und der Hi-Hat und der Open-Hi-Hat und dem Shaker und was da alles irgendwie drin ist,
zusammenpasst.
Dass das halt alles möglichst gut zusammenpasst und du kriegst halt gleich irgendwie einen guten Malkasten, mit dem du dann natürlich einen völlig neuen Groove machen kannst. Aber du hast halt schon was extrem gut zusammenpasst. Und wenn du dann vielleicht auch nochmal guckst, in welchem Key ist das Original gewesen, kannst du vielleicht auch relativ schnell, passt es halt auch alles gut zusammen mit dem, was du dann machst. Und das fand ich auch immer so ein bisschen spannender als jetzt so einzelne random Kicks und Snares. Ist auch irgendwie cool. Aber da kann man, finde ich, gerade als Einsteiger oder so, kann man wahrscheinlich damit mehr anfangen. Und auch ich so, oder? Ich bin ja dann auch und denke, boah, die Drums von dem und dem Song sind so geil, kacke, die würde ich irgendwie gerne nachbauen, einfach vom Sound her. Und wenn ich die dann habe, ist natürlich super, dann kann ich damit halt machen, was ich will. Und die neu grooven lassen, langsamer, schneller machen, was auch immer. Und das ist halt irgendwie tatsächlich ein ganz geiles Konzept. Deswegen bin ich eher immer Fan von solchen Sachen.
Ja, ja, ich meine, ich habe schon überlegt so, okay, was hätte mein 19-jähriges Ich, weißt du, wo ich da am Struggling war mit den ganzen gecrackten Scheißprogrammen, wo das Acid andauernd abgestürzt ist, alle 6 Sekunden. Was hätte mich vorangebracht, ja, beziehungsweise was hätte mir gefallen als junger Producer, der einfach keine Ahnung hat und einfach geilen Sound machen will? Und ich weiß definitiv, dass mich halt so geile Drums, die, wie du sagst, schon abgestimmt sind und zusammenpassen, halt einen Kilometer nach vorne gebracht hätten.
Ja, aber so, dass du halt trotzdem noch was damit machen kannst. Ne? Es gibt ja auch so genau. Sachen, wo du dann einfach nur so, dann kriegst du halt so einen fertigen Loop, so mit Kick und ja. Snare und Hi-Hat und alles fertig abgemischt. So. Damit kannst du halt dann nicht wirklich viel machen, weil A wird es wahrscheinlich nie zu deinem Song passen und auch diese, man muss natürlich auch bedenken, dass der Mix, den du dann hast, den musst du natürlich wieder selber neu zusammenbauen, ne, mit den Drum-Sounds, die du dann einzeln hast. Du musst dann sagen, wie laut soll denn bei mir die Kick sein? Wie laut soll denn die Hi-Hat bei mir sein und sowas? Aber die Sounds an sich passen halt schon ganz gut zusammen. Und das finde ich halt spannend. So, während es natürlich viel diese, ich sag mal, guten Drum-Loops gibt, die du halt irgendwie nehmen kannst, aber du kannst halt damit eigentlich dann nicht mehr groß selber was machen. Und vielleicht sagen, hey, die Snare ist ganz geil, aber bei mir wird die Snare irgendwie ein bisschen dumpfer. Oder bei mir, lass alles drin, aber die Snare wird bei mir eine neue Snare und ich packe da irgendwie anstatt dem Rimshot einen Clap rein oder so. Und schon wird niemand mehr diesen Drum-Sound zuordnen können, außer so richtige Nerds. Wahrscheinlich nicht mal der Artist selber wird es checken.
Natürlich also nicht. Da würde ja schon reichen, wenn ich jetzt deine Drums nehme von irgendeinem Song jetzt von dir, keine Ahnung was, ja. Hi-Hat, Kick und Snare und vielleicht eine Clap und ich markiere mir die und mach die einen Halbton tiefer oder zwei, weißt du? Und schon ist es ein völlig anderes Game. So. Es klingt ganz anders.
Auf jeden Fall.
Ist dann natürlich nicht mehr in Tune, so zu dem Tune-Thema natürlich dann, aber gut, da muss halt jeder halt selber herum experimentieren. Das kann man den Leuten jetzt nicht abnehmen.
Das macht ja auch Spaß. Ich finde ja, das ist
absolut, irgendwie macht
das ja Spaß. Ja? Wenn man das geknackt hat, dieses Gefühl, oh, jetzt bounce das so geil, die Boxen, der Bass kommt richtig geil durch.
Genau.
Die Kick über den Bass, bam. Also, das sollte man auch, glaube ich, da sollte man auch nicht zu viel Copy-Paste irgendwie machen, weil das ist ja dann ist es ja wirklich nichts mehr Kreatives. Ich finde, Drum-Programmieren ist was mega Kreatives. Also, ich finde es sogar noch spannender, als jetzt irgendwelche Chords zu programmieren.
Ja, da bin ich voll bei dir. Und ich kann auch nur allen sagen, und das sehe ich ganz oft bei sehr talentierten Musikern, mit denen ich dann oft zusammenarbeite. Wahrscheinlich könntet ihr mir beide das auch bestätigen, die dann eigentlich auch ein super Verständnis für Musik im Allgemeinen, für Groove und für alles irgendwie haben und auch eine DAW bedienen können und mega gute Instrumentalisten sind auf der Gitarre oder auf dem Keyboard oder sonst irgendwas. Und dann halt mir dann sagen so, ey, guck mal, ich habe hier auch mal ein Beat gemacht. Und du merkst halt sofort, okay, musikalisch ist das alles top so, aber du hast das Drum-Game null verstanden so. Es ist halt einfach, das klingt halt einfach überhaupt nicht cool. Und das ist halt, das ist, glaube ich, das ganz Schwere, was auch einfach Jahre dauert.
Yes,
und je besser die Tools sind, die du da hast, umso besser und desto kürzer dauert es. Aber das ist die Königsdisziplin. Und ich kann allen da draußen nur sagen, ey, wenn ihr Zeit verbringen wollt, dann arbeitet an dem Drum-Game so. Und man kann natürlich irgendwie die Easy Way Out nehmen und sich irgendwie Loops nehmen und die zusammenballern da. Aber du wirst es halt niemals, du kannst halt, dann klingt halt dein nächster Beat plötzlich ganz anders oder halt nicht mehr so geil, weil du auch diesen Drum-Sound nicht reproduzieren kannst in einem neuen Beat, weil du halt immer auf diesen einen Loop fest bist, der halt dann das ausgemacht hat. So. Und das ist, glaube ich, das ist anstrengend und nervig, aber macht halt auch Riesenspaß.
Vor allem, wie du vorher gesagt hast, ja, der Bounce ist halt so wichtig. Ja. Den musst du halt selbst irgendwie finden, deinen eigenen, weißt du so, weil jeder hat ein anderes Taktgefühl im Kopf, ein anderes Metronom, weißt du so. Ich sehe zum Beispiel, das gehört weiter links. Weißt du, die Hi-Hat, die muss später, früher kommen. Und ein anderer meint dann, ey, für mich ist die viel zu spät oder viel zu früh. Also, weißt du so, ich denke, man muss da als Producer einfach sein eigenes Timing finden, ja, und seinen eigenen Bounce finden. Und wenn man den findet, dann ist halt sowieso schon, hat man schon halb gewonnen, ja, weil dann ist man sozusagen am besten Weg, dass man halt wiedererkennt wird, so. Also, dass man halt ja, wirklich, wer hört dich dann und denkt sich, oh shit, das ist ein Breedbeat, weißt du so, oder keine Ahnung. Also, das ist super wichtig, ja, und das kann man den Leuten auch nicht nehmen, weil da sollte schon jeder sich selber finden, sozusagen, ja, dass er halt seine perfekten Drums selber findet. Ja. Man kann ihnen nur helfen, ja, mit gewissen Tools, aber das müssen sie schon selber machen.
Ja, aber man kann den Leuten natürlich einfach gute Drums zur Hand geben. Und da ist natürlich heutzutage das einfacher als früher, wo man sich die irgendwie zusammensamplen musste und hoffen musste, dass die Platte dann nicht so stark geknistert hat an der Stelle. Und das kann man heutzutage halt alles relativ einfach sich im Internet kaufen. Und das finde ich auch super. Also ich arbeite ja genauso. Ne? Ich habe ja, ist jetzt auch nicht, dass ich da sitze und den ganzen Tag Drums mit Mund und mit Mikrofon aufnehme.
Ey, nicht. Nein. Du enttäuschst mich jetzt, Brink, aber, wirklich. Aber, was ist mit dir los?
Aber das stimmt nicht ganz, weil ich habe auch ein paar Sachen, wo ich tatsächlich auch Sachen mit dem Mund mache. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von so Hi-Hats, die dann irgendwie so und solche Sachen. Das mache ich tatsächlich öfter, als man denkt.
So Timbaland-Shit, oder? Das hat er früher
oft gemacht. Genau, der hat das ganz oft gemacht. Der hat auch viel so Beatbox-Sachen gemacht. Aber auch so generell einfach, oder auch mal so ein Crash-Becken zum Beispiel machen und irgendwie so ein Ksch und dann übelst Hall drauf und ein bisschen Filter und so. Und es klingt halt wie ein Crash, aber halt irgendwie anders, weil es ist halt, ich kann es halt so kontrollieren, wie ich möchte und kann halt sagen, so lang soll es sein und dann höre ich halt einfach auf. Man kann da echt richtig durchdrehen und wie mache ich jetzt die nächste geile Überleitung?
Ey, ganz kurz noch, was mir eingefallen ist, zu diesen, weil du gemeint hast, so bei den alten Drums, wo man begonnen hat, dass man gehofft hat, dass da jetzt an der Stelle kein Knacken ist von der Platte oder kein Knacksen oder so. Ich habe letztens meine erste Library, so die ich selber mir zusammengestohlen habe, meine Drum-Library durchgehört und es war einfach so lustig, weil man erkennt hundertprozentig, von welchen Songs ich das rausgeschnitten habe. Das eine ist irgendein Moment of Truth, Gangster, irgendein Loop. Yeah. Das andere ist irgendeine Mobb Deep Snare mit 6 Tonnen Hall drauf, die man halt eh kennt. Weißt du, was ich meine? So? Und das ist so lustig, weil man klickt sich durch und denkt sich, ey Digga, ich habe echt nichts geschissen. Aber gab halt nichts. Ja? Es gab halt, zumindest bei uns in Wien, gab es halt nicht wirklich was. Ja? Also es gab auch kein Internet, was ja auch so verrückt klingt. Man kommt sich dann so alt vor, so. Also,
was soll ich sagen? Bei uns im Osten, da gab es gar nichts im Osten.
Ja. Weißt du so? Und denkst du dir so, wenn die Leute sagen, ja, wieso hast du einfach den Scheiß googeln sollen? Sag ich dir, was für Google, das gab's nicht, du Eierkind.
Das stimmt.
Ja, das ist halt lustig.
Ich hab das aber auch noch relativ lange durchgezogen. Also ich habe immer noch Kicks und Snares bei mir auf dem Rechner, die tatsächlich von, auch noch von Vinyl und irgendwas so von, keine Ahnung, alten Tribe Called Quest-Platten, wo man dann so durchgehört hat und gemerkt hat, oh, warte mal, dücke, 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 oh, warte mal, die Kick ist frei, ja. Da ist nichts drüber. Und dann so, blub, und dann hat man einfach das recorded.
Also ich glaube, ich habe auch noch einige Dilla-Drums, die von irgendwelchen Dilla-Breaks, von irgendwelchen Beats und so alles zusammengestohlen. Aber damals war es einfach so, scheiß drauf, ja, fuck it.
Ey, manche Producer waren ja auch wirklich so, dass sie da genau extra für Platz gemacht haben. Ne? Gerade dann im letzten Refrain, dass die Beats mal frei waren. Primo hat das oft gemacht, auch Dilla, dass du halt auch die Sachen jacken kannst, ohne jetzt irgendwie noch irgendwie Samples drüber zu haben. Ne? Die waren wirklich freistehend mit schon geil EQ'd. Das war damals so Mecker. Deswegen hat man sich Instrumentalplatten gekauft. Also, oder Maxis, wo die Instrumental mit drauf war.
Ich meine sogar, dass bei der Welcome to Detroit-Platte, was so meine erste Dilla-Platte war damals. Ich meine, dass da er sogar in dem Booklet geschrieben hat, irgendwas, I left it open for you, so auf die Art.
Ja, voll.
Ich meine, dass er wie einen Song beschreibt, das halt irgendwie so kurz dazu sagt, dass er irgendeinen offenen Part gelassen hat für euch sozusagen, dass ihr es wegsamplen könnt.
Er ist ja der König des Samples gewesen, von daher ist das ja dann auch nur konsequent zu sagen, wenn ich das mache, dann dürft ihr das bei mir natürlich auch.
Vor allen Dingen drummäßig, ne? Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Brank, gibt's für dich denn so drummäßig, wo du sagst so, da schaust du hin und sagst, ey, der ist krass, der hat mich krass inspiriert, der Drum-Sound, die Ästhetik.
Aktuell oder generell?
Nö, so Iconic damals und vielleicht auch was Aktuelles, kann ja auch sein, ja.
Also Iconic, DJ Paul, also 36 Mafia und Battle Cat. Brauchen wir nicht diskutieren. Ich als alter West Coast und Süden, Shell. Dilla, klar, aber bei mir war halt immer mehr West Coast und mehr Süden, deswegen würde ich die zwei sagen und DJ Quick vielleicht noch. In der Clap-Zeit, wo der DJ Quick noch nur Claps gehabt hat, so richtig West Coast-Shit. Und aktuell viele, aber halt, ich glaube, Cardo, mein Favorite so.
Okay.
Ich liebe Cardo über alles so einfach. Der hat einfach so einen geilen Groove und der ist einfach so ein geiler Typ. Was der macht, und der macht halt die Ultra-Drake-Dinger, der macht aber auch wieder diese typischen Cushion Orange Juice, Wiz Khalifa-mäßigen Beats, die ich so liebe. Also, ja, würde schon Caro sagen.
Okay.
Wie ist bei dir, Schuko?
Früher, jetzt muss ich gerade nachdenken, du erwischst mich jetzt gerade. Ich war ja schon immer ganz, ganz früher, würde ich sagen, Primo, ist halt einfach so. Du hast ja da auch, Brank, schon Erfahrungen mit ihm gemacht. Das muss ja auch krass gewesen sein, wenn man mit so einem dieser Idole zusammen eine Platte macht, ihm so unter die Arme greift, dass man halt wirklich auch, ja, also Respekt dafür. Das ist ja auch der Ritterschlag, wenn du von dem Drumgott der 90er da auch mit ins Boot geholt wirst.
Ja.
Das vergessen ja voll viele, ne? Also das ging zwar durch die Medien schon, ein bisschen, aber das wird halt voll vergessen, weil du hast die Platte eigentlich komplett, man hört halt deinen Bounce raus. Und
aber der Mix leider furchtbar, aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist immer so. Das ist ja auch dieses Gefährliche, warum ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich gebe zum Beispiel auch, wenn ich Drums für andere produziere oder Tracks, ich gebe die Drums immer komplett raus als Loop. Weil wenn ich den einzelnen Drumspuren gebe, das ist manchmal richtig kopfig, weil das ist ja auch eine Sache der Ästhetik, ne? Jeder ist Sound-Engineer, geht ja anders dran. Der fühlt jetzt eine Snare anders oder macht einen Halt drauf, wo du denkst, Alter, das ist nicht der Halt, der jetzt dazu passt. Wie ist bei euch? Macht ihr das auch so, wenn ihr Sachen rausgebt?
Ich habe immer Angst beim Rausbouncen. Ich muss immer wissen, wer der Typ ist. Und wenn das irgendein Typ ist, den ich kenne, irgendein Mischer oder irgendein Mastering-Dude, dann bin ich immer beruhigter, dann gebe ich schon Spuren raus. Aber prinzipiell bin ich eher der Stems-Man oder ich mixe den ganzen Track, also den Beat, und schicke halt Beat und versuche halt im Beat Platz zu machen für die Stimme. Mhm. Aber kommt halt drauf an, ja, wer das mischt und mastert. Wenn ich da weiß, dass der geil ist und dass der gute Arbeit macht, dann kann ich schon Spuren auch raus. Aber ungern oft. Sehr ungern. Genau deswegen, was du gesagt hast.
Verstehe ich. Einmal eine Single gemacht für Big Noid, und da war das auch so, die Klang im Mix, den ich gemacht habe, die hatte diesen Grid gehabt und dann war so ein, ich würde mal sagen, so ein eher so ein, keine Ahnung, wie, was waren damals so 2000er, so ein R&B-Producer, Mixer, der das dann irgendwie gemischt hat und das war dann so, oh
so
mein Gott.
So Darkchild-mäßig, ja, wahrscheinlich, oder?
Ich feier ja Darkchild auch, aber es war halt wirklich so dieses Chingy und das war so, der Hall war
ja,
so
ja, ja, ganz genau,
Billo-Hall drauf, ja, und nicht dieser typische, ja, Lexicon- oder Alesis-Hall, den man sonst immer auf den Snares hatte bei The Queensbridge-Leuten. Und das war dann so, oh, voll die Enttäuschung. Und du kannst da noch nichts machen, weil das Label, die checken das ja nicht mal. Die sagen so, ey, ist cool, wir haben nichts bezahlt, kommt jetzt so raus. Und du bist nur so, nein.
Ja.
Don't do it.
Ich weiß genau, was du meinst. War wie, ganz ehrlich, wie pisst und wie einfach sauer und so. Ich war schon in meinem Leben, wie oft, auch bei Ami-Sachen, das kann ich dir gar nicht erzählen. Ja, das ist einfach unzählbar.
Und die verkacken ja immer nur die Drums. Deswegen sind die Drums ja so wichtig und deswegen...
Ja, also bei mir, das Glück hatte ich nicht. Bei mir haben sie schon oft alles verkackt. Also einfach die Lautstärken untereinander, dass einfach das Sample zu leise war und die Drums zu laut und so, weißt du? Dass die Stimme halt irgendwie... Also das ist wirklich, diese Stems und sowas und Spuren hergeben ist immer ein Hustle und immer ein Gamble.
Das, ja, das kenne ich auf jeden Fall. Ja, ganz kurz, weil ich mir jetzt kurz mal Gedanken gemacht habe. Primo, back in the days, auf jeden Fall. Ne? Ich bin East Coast mit aufgewachsen und auch die ganzen Q-Tip-Sachen, die er gemacht hat. Also Q-Tip meine ich, dem Producer. Hat richtig geile Sachen bei Tribe gemacht. Wurde dann irgendwann Kanye und ist jetzt K-Tronada. So, und ich finde K-Tronada einfach, was Sounddesign betrifft und vor allen Dingen den Groove und Bounce, finde ich einfach sehr inspirierend. Wie ist es bei dir, Breed?
Das ist lustig, wir haben eigentlich alles ist schon genannt worden. Ich habe hier auf meiner Liste so die ganze Zeit abgehakt. Nein, nicht ganz, aber ja, bei mir auch auf jeden Fall die Tribe-Sachen, Q-Tip, so, das fand ich irgendwie immer geil. Dann Quick und Battlecat natürlich, klar, als West Coast-Typ hatte ich die auch direkt auf der Liste. Was ich so Iconic-mäßig so als Album mir aufgeschrieben hatte, was irgendwie so eine diese Ära, diese alte Ära für mich super gut drumtechnisch zusammenfasst, ist der Klassiker Illmatic von Nas. Da sind irgendwie so alle guten Drum-Producer in ihrer Bestform irgendwie einmal drauf. Und ich fand halt so damals auch ganz krass, vor allen Dingen vom Groove, aber auch vom Sound, D'Angelo mit dem
Voodoo-Platte, oder?
Die Voodoo-Platte vor allen Dingen, ja, so gerade von dem Drumming her fand ich super. Und immer noch up to date. Es hat immer noch so einen ganz eigenen
Faszination. War das nicht Questlove? Nee, oder? War das Questlove?
Das war Q-Tip, Questlove, Dilla.
Wie hießen die? Aquarians? Ne, irgend sowas?
Soul Aquarians.
Soul Aquarians, Soul Aquarians. Genau. Ja.
Genau, das war so die Zusammenschluss. Aber die Drums hat hauptsächlich alle Questlove eingespielt.
Genau.
Und aber auch der Mixing Engineer, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, es gibt aber so ein zweistündiges Interview bei Red Bull mit ihm, der das quasi recorded und gemixt hat. Der ist auch krass, wie der das alles irgendwie, wie die das gemacht haben, damit das alles so klingt. Und aktuell war auch jetzt für mich K-Tronada. Ansonsten mag ich Maxwell extrem aus Australien. Und Knowledge finde ich irgendwie auch spannend, der so ein bisschen dieses, ich sag mal so, dieses Boom-Bap-Game irgendwie so ganz, ganz neu irgendwie gestaltet und fresh macht und irgendwie in so eine 70 BPM-Welt bringt. Und trotzdem so ein bisschen so ein Dusty Loop-Oldschool-Flavor irgendwie da drin hat.
Was ich noch vergessen habe, was die Leute unbedingt abchecken müssen, wenn sie so ein bisschen auf härteren Memphis-Shit stehen, so Ramirez zum Beispiel. Ich würde fast sagen, dass der aktuell, also dass der die härtesten Beats hat, so in ganz Amerika. So, Ramirez heißt der, der rappt auch so komplett staccato und muss man abchecken. Ich glaube, der ist aber von der Westküste irgendwo her, aber er hat, der feiert anscheinend sehr, sehr die ganzen Memphis-Sachen und er hat das halt mit seinem Team so in die Neuzeit gebracht und das klingt halt alles unglaublich und halt mega knochentrocken und hart halt. Also. Der Typ ist auf jeden Fall ziemlich verrückt. Ramirez mit Z am Ende. Sollen wir abchecken.
Nice.
Nice.
Was mir jetzt aber aufgefallen ist, ne, ihr seid ja, oder ich bin es nur ganz bedingt, weil ich sehr, sehr spät irgendwie diese ganze West Coast-Sache entdeckt habe. Ihr seid ja wirklich Koryphäen darin, auch den Sound. Ne? Man könnte, wenn man nicht wüsste, könnte man auch denken, eure Beats, die kommen daher, ihr kommt daher. Ihr habt das wirklich aufgesogen. Der Vibe ist 1:1. Warum habt ihr jetzt zum Beispiel einen Dr. Dre nicht genannt? Ist das... Das würde mich einfach mal interessieren. Ich habe ihn auch nicht genannt, aus den Gründen, weil er halt nicht alle Sachen immer selber gemacht hat und man viele Leute dahinter hat, wie Focus, Khalil, Scott Storch. Aber mich würde es trotzdem mal interessieren, ich will jetzt nicht in eine Kontroverse starten, weil ich das bei vielen anderen Producer auch höre, dass Dre nicht mal diesen selben Stand hat, den er noch irgendwie vor 10 Jahren hatte. Gibt es da überhaupt Gründe?
Ich kann nur für mich sprechen, sagen so, also selbst wo ich habe halt, klar, ich bin halt sozusagen mit der Chronic 1, ich war der größte Eazy-E-Fan ever, so als Kind faktisch noch. Ich habe als 13-Jähriger Eazy-E schimpfend durch den Schulgang nachgerappt, aber weißt du so, das Ding ist halt, selbst bei der Chronic hat halt geilsten Sachen, hat der Daz gemacht, weißt du so, Dogbound Daz. Okay. Mhm. Also und irgendwann merkst du einfach, warte mal, also was bleibt da noch über unterm Strich? Ist es einfach ein guter Ingenieur, der super genau weiß, was er haben will, oder ist es jetzt der Producer, den ich so feiern möchte so? Und am Ende blieb mir dann oft nicht allzu viel. Ja, wenn man ein bisschen recherchiert, klar, er ist eine Ikone, brauchen wir nicht reden, ja, Triple OG, aber ich weiß nicht, so als Producer, weiß ich jetzt gar nicht, ja, ich würde ihn fast als so als Ingenieur, also angeblich kann er halt super geil mischen, so. Ja,
ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob er überhaupt alle Sachen gemischt hat, aber er ist, würde ich sagen.
Angeblich.
Dann ist es so, aber ich würde ihn tatsächlich als super Producer bezeichnen, aber du meintest mit Producer meintest du wahrscheinlich so den Beat-Producer. Und das ist ja, genau, das also, ist ja, glaube ich, tatsächlich nicht. Er ist halt der Produzent, der Typ, der einfach weiß,
der Executive, kann ich sozusagen.
Der Executive,
und das kann er definitiv. Also das hat er ja 80-fach bewiesen in den letzten 30 Jahren, dass er das sehr gut kann. Aber ich meine jetzt nur von dem von dem Handwerker, ja, also von dem, der sich jetzt hinsetzt und das alles programmiert selber. Da bleibt halt nicht viel über, wenn man ein bisschen recherchiert.
Genau, und deswegen habe ich ihn und du ihn wahrscheinlich auch nicht genannt, wenn es um die krassesten Drums geht. Da müsste man dann tatsächlich so, ne, diese ganzen, deswegen dann Battlecat, Quick, Daz wäre auch noch so ein Typ, der
müsste man, genannt absolut. Müsste.
Fokus, ja, und da, Fokus finde ich auch spannend.
Fokus, ja, ich meine Khalil, wie du gesagt hast, ja, Khalil ist ja auch so ein Schattengott. Ja, ich meine, der Typ hat ja alles gekillt in so einer 2010er bis 13, 14, 15 Bubble hat der alles gemacht, faktisch, was groß war.
Ja.
Und sein Trademark-Sound, diese Snare-Claps, diese gelayerten, mit der war, es war einfach unglaublich. Sein Timing und alles. Der Typ war auch komplett crazy. Und den hat auch keiner am Schirm, ja. Und der war auch so ein Schattenwesen für den Dre halt oft. Und deswegen, irgendwann, weißt du, denkt man sich, ja, also.
Hast du
wahrscheinlich viel gemacht, ja, aber keine Ahnung.
Hast du bei Khalil mal das Expansion Pack von ihm ausgecheckt?
Klar, ich habe sogar Beats damit gemacht.
Das ist richtig krass. Also, dass da jemand so wirklich alles hergibt, ne, was ihn ausgemacht hat.
Auf jeden Fall.
Super spannend, finde ich richtig geil, dass diese Leute heutzutage auch gerade die alten Cats, sich sagen, hey, sharing is caring, so, you know?
Ja gut, die haben auch gut gezahlt, sicher. So
natürlich,
ist
nicht. Aber ey, trotzdem, das ist so the secret weapon. So. Und dieser Typ ist wirklich eine Legende, der hat mich sehr krass inspiriert. Ich bin wegen ihm auf Reason umgestiegen.
Geil.
Weil er einfach diesen Bounce hatte, diesen Knock. Und da kommt so eine Frage, die mir die ganze Zeit schon irgendwie so ein bisschen auf der Zunge brennt. Hast du für dich selber so ein Tool, wo du sagst, ey, das ist so meine Geheimwaffe, wo ich einfach drauflege und es knockt? So wie ein Softclipper in Fruity Loops für die ganzen jungen Kids das Go-To-Go-Tool ist. Hast du da irgendwas?
Nicht wirklich. Also es ist eine Kombination aus 3-4 Dingen so. Aber im Prinzip geht es ja eher am ersten um die Aufteilung halt. Dass man halt versucht, ein halbwegs cooles Stereobild zu machen, dass halt alles ungefähr seinen Platz hat. Mhm. Man muss sich wie eine Fußballmannschaft halt vorstellen.
Okay.
Das sage ich halt immer Leuten, so jungen Producern, die halt irgendwie, die mir halt Sachen schicken und so. Und ich sage immer, ey, ich versuche halt allen zu antworten so. Aber halt, ich bin halt ehrlich. Also erwarte jetzt nicht, dass ich sage, wow, fett, geil, mich haut es vom Scheiße, aber ich finde es halt wack. Ja? Also ich bin dann schon ehrlich und ich sage denen halt einfach irgendwas, weil ich halt auch sowas gern hätte. Also damals gehabt hätte, weißt du, dass mir jemand sagt, hey, pass auf.
Es ist so wichtig.
Und es gab halt damals niemanden. Ja? Es war halt, ich, weißt du so, das war halt in unserer Generation schon so, dass halt alles ins kalte Wasser jumpend war. Ja? Also es war alles learning by doing. Keiner wusste irgendwas.
Deswegen hat es auch so lange gedauert.
Es gab keine Tools. So. Ja, hundertprozentig. Ja, und deswegen sage ich denen schon oft so, dass sie einfach, ja, sich den Mix halt ein bisschen vorstellen sollen wie so eine Fußballmannschaft. Ja, du kannst halt auch nicht den Verteidiger ständig halt als Stürmer vorjagen. Jeder soll seine Position haben und ungefähr in dem Bereich halt auch bleiben.
Und wer ist so für dich der Captain? Ist es die Snare?
Naja, kommt halt drauf an, so, also ich mache halt Kick und so immer Mono, okay. Was halt auch, also ich mache das immer, die immer Mono sitzend. Da gibt es auch so ein lustiges Plugin, so ein ganz simples Waves Mono Fattener oder sowas. Mhm. Kennt ihr das? Das ist so ein typisches ein Knob. Da gibt es so einen Knopf.
Ja, gar nichts. Okay, ja, klar, logisch.
Super simpel, genau. Und das klatsche ich auf die Kick meistens, dann ist sie schon mal ganz mittig und mache ein paar IQ-Moves. Und das war's dann einfach, ja. Ein bisschen pitchen hin und her. Aber ich schaue eher auch mit dem S1 und so, dass man dann einfach die Sachen aufteilt. Ein bisschen im Stereofeld, links, rechts und Panning ist halt wichtig, finde ich.
Und hast du da irgendwie einen Kompressor so, wo du sagst, so, der macht dir irgendwie, der macht dir Spaß, der ist organisch, den legst du drauf und das klappt immer? Oder guckst du dann immer nach, wie das Verhalten des Snare-Kick ist? Oder hast du so wirklich deinen Go-to-Go-Kompressor? Oder komprimierst du gar nicht? Es gibt ja super viele, die gar nicht komprimieren und sagen, hey, die Soundauswahl ist so wichtig, wenn das schon da ist, das brauche ich gar nicht komprimieren.
Ja, eher so 50-50. Also manchmal mache ich auch gar nichts mit der Snare, also jetzt kompressormäßig.
Okay.
Ja, also das kommt drauf an. Ja, manchmal, kennst du ja auch, bei Rimshots hat man Bock, dass die so richtig so geil komprimiert
natürlich, klar.
klingt. Das ist richtig so zusammengedrückt, aber manchmal, finde ich, passt es auch nicht wirklich zu einem Snare-Sound. Ja? Also, weiß nicht, das ist echt bei jedem Beat anders so. Ich wüsste gar nicht, welches das ist. Das ist irgendein Nachbau von irgendeinem Vintage-Kompressor auf jeden Fall, von Waves. Aber jetzt, ich weiß den Namen gar nicht, von welchem.
Der A-Kompressor oder was? Oder? Nein, ist ja auch egal.
Nein, so ein... Ich kann nachher nachsehen, wenn du willst.
Alles, ja, würde mich einfach persönlich selber mal interessieren. Wie ist es bei dir, Breed? Wie machst du das? Hast du irgendwie so einen kleinen Treat, wo du sagst, so, ey, das jagst du auf deine Drums?
Also ich muss erstmal sagen, ich habe mich gerade war kürzlich im Nerd-Himmel, gerade wo ich zugehört habe.
In welchem Himmel warst du?
Im Nerd-Himmel.
Im Nerd-Himmel. Ich kann sagen, ich dachte das auch immer früher und habe probiert, so mit 27 Kompressoren und IQs und alles irgendwie draufknallen und dann gehofft, jetzt muss es auch aber endlich mal klingen wie bei Dr. Dre und so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es tatsächlich einfach ganz am Anfang anfängt. So, ne? Und bei der Fußballmannschaft zu bleiben, du kannst die natürlich irgendwie 20 Mal über den Platz schicken und laufen lassen und Training machen und alles cool. So, aber wenn du feststellst, dass die halt irgendwie alle nicht die gleiche Sprache sprechen oder alle zwei linke Füße haben, dann wird das halt irgendwie nix. Egal, wie sehr du die polischst und wie schick du denen da die Dresse anziehst. Das ist, glaube ich, einfach key. Also die richtigen Drums von Anfang an auszuwählen, ist einfach so viel Erleichterung im Mix. Dann wird die Hälfte oder drei Viertel der Plugins total unnötig. Und was ich sonst mache, ist Gruppenbearbeitung. Das ist halt wirklich, also je besser du die Sounds vorher ausgewählt hast, desto weniger mache ich auf den Sounds an sich. Klar, hier und da irgendwie auch mal so ein bisschen noch, ein bisschen IQen und gucken und irgendwie so, ne, vielleicht mal einen Filter noch auf eine Kick legen und gucken und mal Mono und im Stereobild anordnen, das alles. Aber auch da ist dann wieder auch was so Timing-mäßig, ne, also da kommt es halt drauf an, je mehr Elemente du hast, desto besser müssen die halt auch alle miteinander stimmen. Und da reicht es halt, wenn eine Hi-Hat irgendwie so ein bisschen out of groove läuft und dann läuft eine andere dagegen und plötzlich fangen die an irgendwie zu phasen miteinander und da muss man schon gucken, dass das alles irgendwie erstmal gut programmiert ist und dann mache ich noch so ein bisschen auf der Gruppe einfach noch ein bisschen zusammenmatschen mit einem Gruppenkompressor und das ändert sich immer so ein bisschen, je nachdem, was für Kompressoren gerade bei mir neu sind und da habe ich unterschiedlichste, die ich benutze. Gerade so viel UAD-Sachen. Jetzt muss ich mal gucken. Wie heißt denn der API 2500 Buskompressor zum Beispiel, den mag ich.
Und, er ist auch ein Klassiker.
Er ist halt so Classic. Der macht halt ganz subtil so ein bisschen und macht er das irgendwie alles zusammen. Und dann halt den Shadow Hills, der eigentlich fürs Mastering ist. Und den nehme ich manchmal noch auf die Gruppe von den Drums drauf. Das kann auch manchmal was bringen. Manchmal ist der mir aber schon zu laut, nenne ich es so, oder zu krass, zu viel. Weil er dann ja auch noch mal auf der Master-Summe auch noch mal kommt. Und dann ist es manchmal schon zu viel.
Ja, ich verwende auch, ich habe jetzt gerade nachgesehen, das ist ein ganz normaler SSL-Nachbau-Kompressor halt.
Von Waves?
Ja.
Genau,
Classic. Den
verwende ich oft.
Super.
Ja.
Der klut schön zusammen, ist auf jeden Fall einfach ein Go-To-Go-Tool.
Ja, auf jeden Fall so Sachen, die irgendwie ein bisschen zusammengluen, da kann man halt viel auf der Summe, habe ich festgestellt, dass man so viel auf der Drum-Gruppensumme machen kann, dass den Drum-Sound so krass auch shapen kann nochmal und das so ein bisschen mehr aus einem Guss klingt. Also man kann ja auch dann am Ende, wenn man zum Beispiel für so einen ganz lo-fiigen Sound gehen will, kann man dann noch einfach ein Drumset nehmen und dann halt da nochmal mit einem ob das ein RC20 ist oder mit einer Bandmaschine oder mit einem Filter draufgehen oder was auch immer und die Sache halt einfach nochmal total so oldschool klingen lassen, so richtig Lo-Fi und so. Das ist alles was, das würde ich zum Beispiel dann viel auf der Gruppe machen und gar nicht so krass vorher schon die Drums einzeln alle bearbeiten. Das sind noch so ein paar Sachen, die ich benutze.
Wobei man, glaube ich, schon sagen kann, den Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht so lange Beats machen, dass wahrscheinlich, bevor sie jetzt Angst bekommen, oh Scheiße, oh Gott, was soll ich jetzt mit was? Sidechainen, Kompressor dort, Hilfe, was mache ich da jetzt? Im Endeffekt ist halt das Ohr zu spitzen, glaube ich, um einfach zu verstehen, welche Sounds miteinander harmonieren, das Wichtigste wahrscheinlich. Und
ja, das ist das aller Wichtigste.
Und einfach die gröbsten Frequenzen mit einem IQ rausziehen, die jetzt gar nicht passen oder so. Und alles andere kommt dann mit der Zeit. Aber ich glaube, das Selektieren von Sounds ist wahrscheinlich 80% von einem geilen Beat.
Ja, wenn nicht, so,
auf jeden
wenn
Fall.
Nicht sogar 90. Ja.
Auf jeden Fall.
Also du wirst mit falschen Sounds, kannst du 27 Kompressoren und alles draufpacken, es wird immer noch scheiße genau. klingen. Während du mit dem richtigen Sound hinten noch so ein bisschen was rausholst, aber das trotzdem super schon klingen wird. Ja. So. Deswegen kauft euch alle Drum Packs bei Hyatt Hustle,
yeah. die
von Frank Sinatra vorgetestet sind.
Yeah.
Und ich habe gehört, ihr habt auch ein neues Drum Pack gerade bekommen.
Was? Nein.
What?
Ja, ich hörte davon.
Wie kommt es jetzt? Ja, auf die erzähl Überleitung
mal.
Ja, nein, ich habe der Brank hat mich ja angerufen und mir davon erzählt und mich gefragt, ob ich nicht auch ein Drumset machen möchte, ein Drumpack. Und ich habe das noch nie gemacht und habe gesagt, ja, mache ich. Und deswegen gibt's jetzt auch das offizielle The Breed Drum Pack und zwar zu meinem 2019er Instrumentalalbum The Art of Chilling. Also wer da irgendwie Bock hat, hört da mal rein. Was da so drin ist, könnt ihr euch jetzt im Prinzip vorstellen, weil wir jetzt ja lange darüber gesprochen haben, dass so die Werbung in eigenem Sinne und wer sich bei uns im Newsletter anmeldet oder das schon getan hat, der hat schon längst eine E-Mail bekommen, aber wer das noch macht bis zum 30. November, der kriegt 20% Rabatt auf seinen gesamten Einkauf dort. Also nicht nur auf mein Pack, sondern auf alle Packs, die es dort gibt oder die bis dahin dort noch reinkommen. Wie oft packt ihr da neue rein? Alle 2 Wochen oder jede Woche?
Genau.
Wie ist das bei euch?
Das ist so der Plan aktuell, dass wir alle 2 Wochen ein neues Release oder ein neues Pack haben. Genau.
Okay. Also, da lohnt es sich tatsächlich mal, sich bei uns im Newsletter anzumelden, wie das geht. Ihr geht einfach auf www.beats-treats.net und dort tragt ihr euch in unseren Newsletter ein und kriegt immer tolle neue News und Rabattcodes, wie ihr seht. Also, es ist ein Win-Win-Geschäft. Fantastisch.
Sehr, sehr schön aufgelistet. Wunderschön.
Du bist ein richtig guter Verkäufer, wirklich.
Auf jeden Fall, du. Was denkst du? Ich war bei uns im Osten. Ich habe früher die ersten BMWs hier verkauft. Nein, Quatsch. Ja, es war auf jeden Fall spannend. Hat jemand noch irgendwas, was er unbedingt loswerden muss oder irgendeine Frage? Schuko, ihr habt vorhin so schön miteinander generdet. Hast du noch irgendwas?
Ich überlege gerade. Ich glaube, ist alles jetzt schon gesagt worden. Ich bin echt jetzt auch, das mit der Fußballmannschaft fand ich echt sehr passend. Das habe ich so noch nicht gehört, aber das macht vollkommen Sinn. Finde ich ein super Treat. Apropos Treat, hast du einen Treat of the Week?
Ich glaube, also ich habe tatsächlich heute mal nichts.
Ich auch nicht. Die ganze Sendung war doch so ein bisschen, oder?
Genau, die ganze Sendung ist ein Treat. Und deswegen, wer den Treat haben will, der kriegt 20% auf den Hyatt Hustle Shop, indem er sich anmeldet. Und das soll mal der Treat für diese Woche sein. Nächste Woche, oder nicht nächste Woche, beim nächsten Mal, keine Ahnung, wann wir den nächsten machen, gibt es auf jeden Fall wieder einen neuen Treat. 2 neue, einen von mir, einen von Schuko, der sich gewaschen hat bestimmt, sage ich jetzt mal. Und
ich hoffe, du meinst den Treat oder was?
Ich hoffe beides. Und ansonsten vielen Dank nach Wien.
Tausend
wir sind
Dank
sozusagen
an euch.
Auch jetzt das erste Mal international gewesen. Und euch viel Spaß und Erfolg vor allen Dingen auch weiterhin mit Hyatt Hustle. Ich finde es eine super coole Sache, bin auch super gespannt, wie das läuft, wie ihr das Drumpack annehmt und so, bin mal gespannt und freue mich auf Songs, die dann vielleicht damit rauskommen und schickt mir die gerne oder verlinkt mich da irgendwie mal drin, wenn ihr da was benutzt habt, interessiert mich einfach. Und ja, das wär's von mir. Habt ihr noch was zu sagen?
Nö, eigentlich nicht.
Same here. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich richtig geil. Auch so aus dem Nähkästchen geplaudert.
Danke euch für die Einladung. Und ich muss mich jetzt schon entschuldigen für die komischen Klicks und Pops, aber ich habe es, glaube ich, nicht unter Kontrolle bekommen mit dem verfluchten Mac.
Ach, das ist doch egal. Es hat super viel Spaß gemacht. Sehr informativ.
Ja, mir auch.
Super. Wirklich. Mir vielen, auch. Vielen Dank.
Liebend gern.
Und ja, wir hören uns dann vor Weihnachten wieder.
Genau. So ist es.
Yes. Bis bald mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.